Snapes schlimmste Erinnerung. Per Anordnung des Zaubereiministeriums, Dolores Jane Umbridge, Großinquisitorin, hat die Nachfolge von Albus Dumbledore als Leiterin der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei angetreten. Obige Anordnung entspricht dem Ausbildungserlass Nummer 28. Unterzeichnet Cornelius Oswald Fudge, Zaubereiminister. Die Anschläge waren über Nacht in der ganzen Schule aufgetaucht, doch sie erklärten nicht, weshalb offenbar auch noch der letzte Mensch im Schloss wusste, dass Dumbledore zwei Auroren, die Großinquisitorin, den Zaubereiminister und seinen Juniorassistenten überwältigt hatte und geflohen war. Harry konnte gehen, wohin er wollte, das einzige Gesprächsthema war Dumbledores Flucht. Und obwohl gewisse Details beim Nacherzählen etwas ins Kraut schossen, Harry hörte, wie eine Zweitklässlerin ihrer Klassenkameradin versicherte, Fudge liege inzwischen mit einem Kürbis als Kopf im St. Mungo, war man ansonsten doch verblüffend genau informiert. Alle wussten zum Beispiel, dass Harry und Marietta als einzige Schüler die Ereignisse in Dumbledores Büro miterlebt hatten. Und da Marietta jetzt im Krankenflügel war, wurde Harry bestürmt, alles genau zu erzählen. »Dumbledore wird recht bald zurück sein«, sagte Ernie Macmillan zuversichtlich auf dem Weg zurück von Kräuterkunde, nachdem er aufmerksam Harrys Geschichte gelauscht hatte. »In unserem zweiten Jahr konnten sie ihn schon nicht fernhalten, und diesmal werden sie es auch nicht schaffen. Der fette Mönch hat mir erzählt«, und er senkte verschwörerisch die Stimme, so dass Harry, Ron und Hermine sich näher zu ihm beugen mussten, um ihn zu verstehen, dass Umbridge gestern Nacht versucht hat, zurück in sein Büro zu gelangen, nachdem sie das Schloss und das Gelände nach ihm abgesucht hatten. Sie hat es aber nicht am Wasserspeier vorbeigeschafft. Das Schulleiterbüro hat sich gegen sie versiegelt. Ernie grinste süffisant. Offenbar hatte sie einen hübschen kleinen Wutanfall. Oh, ich vermute mal, sie war schon richtig scharf drauf, endlich dort oben in Dumbledores Büro zu sitzen, sagte Hermine boshaft, als sie die Steintreppe zur Eingangshalle hochstiegen. Wollte es all den anderen Lehrern mal so richtig zeigen, diese blöde, aufgeblasene, machtgeile Alte. Wie steht's, Granger? Willst du diesen Satz tatsächlich zu Ende bringen? Draco Malfoy war hinter der Tür hervorgeglitten, gefolgt von Krabby und Goyle. Sein blasses, spitzes Gesicht strahlte heimtückisch. »Fürchte, ich muss Gryffindor und Hufflepuff ein paar Punkte abziehen«, sagte er genüsslich. »Du kannst anderen Vertrauensschülern keine Punkte abziehen, Malfoy«, sagte Ernie prompt. »Ich weiß, dass Vertrauensschüler sich gegenseitig keine Punkte abziehen können«, höhnte Malfoy. Krabby und Goyle kicherten. »Aber Mitglieder des Inquisitionskommandos, des was?« sagte Hermine scharf. »Des Inquisitionskommandos, Granger«, sagte Malfoy und deutete auf ein kleines silbernes I auf seinem Umhang, gleich unter seinem Vertrauensschülerabzeichen. »Eine ausgewählte Gruppe von Schülern, die das Zaubereiministerium unterstützen, handverlesen von Professor Umbridge. Jedenfalls haben Mitglieder des Inquisitionskommandos die Befugnis, Punkte abzuziehen. Also, Granger, das macht 5 Punkte Abzug für dich, weil du dich frech über unsere neue Schulleiterin ausgelassen hast. Macmillan, 5 weg, weil du mir widersprochen hast. 5, weil ich dich nicht leiden kann, Potter. Weasley, dein Hemd hängt raus, also nochmal 5 dafür. Ach ja, hab ich ganz vergessen. Du bist ja eine Schlammblüterin, Granger. 10 Punkte Abzug dafür.« Ron zog seinen Zauberstab. Aber Hermine schob ihn beiseite und flüsterte, »Lass das.« »Kluger Zug, Granger«, hauchte Malfoy. »Die Zeiten ändern sich. Seid brav jetzt, Potty. Wieselkönig.« Er lachte aus vollem Herzen und marschierte mit Krabby und Goyle davon. »Er hat nur geblufft«, sagte Ernie mit erschrockener Miene. »Er kann nicht die Erlaubnis haben, Punkte abzuziehen. Das wäre lächerlich. Das würde die ganze Vertrauensschülerordnung untergraben.« Doch Harry, Ron und Hermine hatten sich instinktiv den riesigen Stundengläsern zugewandt, die in Nischen an der Wand hinter ihnen standen und die Hauspunkte anzeigten. Am Morgen noch hatten Gryffindor und Ravenclaw gleich auf vorn gelegen. Aber während sie hinsahen, flogen Steine nach oben und die Menge in den unteren Kolben verringerte sich. Tatsächlich schien sich nur bei dem mit Smaragden gefüllten Glas des Slytherins nichts verändert zu haben. »Ihr habt's mitgekriegt, oder?« ertönte Freds Stimme. Er und George waren gerade die Marmortreppe heruntergekommen und schlossen sich Harry, Ron, Hermine und Ernie vor den Stundengläsern an. »Malfoy hat uns allen gerade rund 50 Punkte abgeknöpft«, sagte Harry wütend, während sie zusehen konnten, wie noch ein paar Steine aus dem Gryffindor-Stundenglas nach oben flogen. »Ja, Montague hat's in der Pause auch mit uns versucht«, sagte George. »Was soll das heißen, versucht?« hakte Ron schnell nach. »Er kam nicht dazu, zu Ende zu sprechen«, sagte Fred, »dank der Tatsache, dass wir ihn mit dem Kopf voran in das Verschwindekabinett im ersten Stock gezwängt haben.« Hermine sah völlig schockiert aus. »Aber jetzt kriegt er schrecklichen Ärger.« »Erst, wenn Montague wieder auftaucht. Und das kann Wochen dauern. Ich habe keine Ahnung, wo wir ihn hingeschickt haben«, erwiderte Fred kühl. »Jedenfalls, wir haben beschlossen, dass es uns ab jetzt Schnuppe ist, ob wir Ärger kriegen.« »War euch das jemals nicht Schnuppe?«, fragte Hermine. »Natürlich«, sagte George. »Wir sind ja nie rausgeworfen worden, oder?« »Wir wussten immer, wo die Grenze war«, sagte Fred. »Vielleicht haben wir gelegentlich mal eine Zehe darüber gesetzt«, ergänzte George. »Aber wir haben immer aufgehört, bevor wir das totale Chaos angerichtet haben«, sagte Fred. »Und jetzt?« fragte Ron zaghaft. »Nun, jetzt«, erwiderte George, »wo Dumbledore fort ist«, sagte Fred, »da schätzen wir ein bisschen Chaos«, sagte George, »ist genau das, was unsere liebe neue Direktorin verdient«, schloss Fred.
»Das dürft ihr nicht«, flüsterte Hermine. »Das dürft ihr wirklich nicht. Die würde sich nur über einen Grund freuen, euch rauszuwerfen.«
»Du kapierst es nicht, Hermine, oder?« sagte Fred und lächelte ihr zu. »Uns ist es inzwischen Schnuppe, ob wir hier bleiben. Wir würden auf der Stelle abhauen, wenn wir nicht entschlossen wären, erstmal unseren Teil für Dumbledore zu tun. Also jedenfalls«, er sah auf seine Uhr, »Phase 1 beginnt demnächst. An eurer Stelle würde ich in die große Halle zum Mittagessen gehen. Dann können die Lehrer sehen, dass ihr nichts damit zu tun habt.«
»Womit zu tun?« fragte Hermine beklommen.
»Das wirst du sehen«, erwiderte George. »Los, beeilt euch!« Fred und George wandten sich ab und verschwanden in der immer größer werdenden Schülerschar, die die Treppe herunter zum Mittagessen kam. Ernie, der äußerst beunruhigt wirkte, murmelte etwas von wegen, er müsse noch seine Hausaufgaben für Verwandlung erledigen, und trabte davon.
»Ehrlich gesagt, ich glaube tatsächlich, wir sollten von hier verschwinden«, sagte Hermine nervös. »Nur für alle Fälle.«
»Ja, du hast recht«, sagte Ron, und die drei gingen auf die Tür zur großen Halle zu. Doch kaum hatte Harry einen Blick auf den heutigen Himmel mit seinen tief treibenden weißen Wolken geworfen, da klopfte ihm jemand auf die Schulter, und als er sich umdrehte, berührte er mit der Nase fast die von Filch, dem Hausmeister. Harry wich hastig ein paar Schritte zurück. Filch sah man am besten aus der Entfernung.
»Die Schulleiterin möchte dich sprechen, Potter«, sagte er mit einem boshaften Grinsen.
»Ich war's nicht«, sagte Harry dummerweise in Gedanken an das, was auch immer Fred und George im Schilde führten. Filch lachte stumm und ließ dabei seine Backen zittern.
»Schlechtes Gewissen, hä?« schnaufte er. »Mir nach.«
Harry warf einen Blick zurück auf Ron und Hermine, die beide besorgt aussahen. Er zuckte die Achseln und folgte Filch gegen einen Strom hungriger Schüler zurück in die Eingangshalle. Filch schien allerbester Laune zu sein. Er summte knarzend vor sich hin, während sie die Marmortreppe hochstiegen. Als sie den ersten Treppenabsatz erreicht hatten, sagte er,
»Hier weht jetzt ein anderer Wind, Potter!«
»Das ist mir auch aufgefallen«, entgegnete Harry kalt.
»Tja, ich habe Dumbledore jahrelang gesagt, dass er mit euch allen zu lasch ist«, sagte Filch und gluckste boshaft. »Ihr miesen kleinen Biester, hättet nie und nimmer Stinkkügelchen fallen gelassen, wenn ihr gewusst hättet, dass ich die Befugnis habe, euch bis aufs Blut auszupeitschen, stimmt's? Keinem wär's eingefallen, fangzähnige Frisbees in den Korridoren rumzuwerfen, wenn ich euch an den Fußgelenken in meinem Büro hätte aufhängen dürfen. Oder? Aber wenn der Ausbildungserlass Nummer 29 reinkommt, Potter, Dann habe ich die Erlaubnis, sowas zu tun. Und sie hat den Minister gebeten, eine Anweisung zu unterschreiben, mit der Peeves rausgeworfen wird. Oh, jetzt, da sie die Zügel in der Hand hat, werden die Dinge hier ganz anders laufen.
Umbridge hatte sich offensichtlich ziemliche Mühe gegeben, Filch auf ihre Seite zu ziehen, überlegte Harry. Das Schlimmste dabei war, dass er sich wahrscheinlich als wichtige Waffe erweisen würde. Seine Kenntnisse der Geheimgänge und Verstecke im Schloss standen wohl nur denen der Weasley-Zwillinge nach.
»Hier sind wir«, sagte er und grinste boshaft zu Harry hinab, als er dreimal an Professor Umbridges Tür klopfte und sie aufstieß. »Der Potter-Junge, den Sie sprechen wollen, Ma'am!«
Umbridges Büro, das Harry von seinem häufigen Nachsitzen her nur zu vertraut war, hatte sich nicht verändert, mit Ausnahme eines großen Holzschilds, das am vorderen Rand ihres Schreibtischs stand und auf dem es in goldenen Lettern hieß »Schulleiterin«. Auch waren sein Feuerblitz und die Sauberwischs von Fred und George, wie er mit einem Stich im Herzen sah, an einen massiven Eisenhaken in der Wand hinter dem Schreibtisch gekettet und mit einem Vorhängeschloss gesichert. Umbridge saß hinter dem Schreibtisch und kritzelte geschäftig auf einem ihrer rosa Pergamente. Doch als sie eintraten, blickte sie auf und lächelte breit.
»Vielen Dank, Argus«, sagte sie süßlich.
»Keine Ursache, Ma'am, keine Ursache«, sagte Filch und verneigte sich so tief, wie es sein Rheuma zuließ, ehe er rückwärts hinausging.
»Setzen«, sagte Umbridge knapp und deutete auf einen Stuhl.
Harry setzte sich. Sie kritzelte eine Weile weiter. Er sah zu, wie einige der scheußlichen Kätzchen auf den Tellern über ihrem Kopf umherhüpften und fragte sich, welche neuen Gemeinheiten Umbridge für ihn in petto hatte.
»Nun, also«, sagte sie schließlich, legte ihre Feder weg und blickte wie eine Kröte, die im nächsten Moment eine besonders saftige Fliege schlucken wollte. »Was möchten Sie trinken?«
»Was?« sagte Harry ganz sicher, dass er sich verhört hatte.
»Trinken, Mr. Potter«, sagte sie und lächelte noch breiter. »Tee, Kaffee, Kürbissaft?«
Während sie die Getränke nannte, schnippte sie jedes Mal mit ihrem kurzen Zauberstab und eine Tasse oder ein Glas erschien auf ihrem Schreibtisch.
»Nichts, danke«, sagte Harry. »Ich möchte, dass Sie etwas mit mir trinken«, sagte sie nun mit gefährlich süßer Stimme. »Entscheiden Sie sich.«
»Gut. Dann Tee«, sagte Harry achselzuckend. Sie stand auf, kehrte ihm den Rücken zu und fügte unter einigem Getue Milch hinzu. Dann wuselte sie mit dem Tee um den Schreibtisch herum und lächelte dabei auf finster süße Art.
»Hier«, sagte sie und reichte ihm die Tasse. »Trinken Sie nur, bevor er kalt wird.« »Nun also, Mr. Potter, ich dachte, nach den betrüblichen Ereignissen gestern Abend sollten wir bald ein wenig miteinander plaudern.«
Er sagte nichts. Sie setzte sich wieder auf ihren Platz und wartete. Nach einigen langen und stummen Momenten sagte sie lebhaft,
»Sie trinken ja gar nicht.«
Er hob die Tasse an die Lippen und dann nicht minder plötzlich ließ er sie sinken. Eines der fürchterlichen gemalten Kätzchen hinter Umbridge hatte große, runde, blaue Augen, die genau dem magischen Auge von Mad-Eye Moody glichen, und gerade war ihm durch den Kopf geschossen, was Mad-Eye wohl sagen würde, wenn ihm je zu Gehör käme, dass Harry von jemandem etwas zu trinken angenommen hatte, von dem er wusste, dass er ein Feind war.
»Was ist denn?« fragte Umbridge, die ihn nicht aus den Augen ließ. »Möchten Sie Zucker?«
»Nein«, sagte Harry. Er hob die Tasse wieder an die Lippen und tat so, als würde er einen Schluck nehmen, hielt die Lippen jedoch festgeschlossen. Umbridges Lächeln wurde breiter.
»Gut«, flüsterte sie. »Sehr gut. Nun also«, sie beugte sich ein wenig vor, »wo ist Albus Dumbledore?«
»Keine Ahnung«, sagte Harry prompt.
»Trinken Sie, trinken Sie«, sagte sie unentwegt lächelnd. »Nun, Mr. Potter, machen wir hier keine kindischen Spielchen. Ich weiß, dass Sie wissen, wo er hin ist. Sie und Dumbledore haben von Anfang an in dieser Sache unter einer Decke gesteckt.
Bedenken Sie Ihre Lage, Mr. Potter. Ich weiß nicht, wo er ist. Harry tat erneut, als nähme er einen Schluck.
Nun gut, sagte Umbridge beleidigt. Dann sagen Sie mir doch freundlicherweise, wo sich Sirius Black aufhält.
Harrys Magen stülpte sich um. Und die Hand, mit der er die Teetasse hielt, zitterte so heftig, dass sie auf der Untertasse klapperte. Er neigte die Tasse zum Mund und hielt die Lippen fest zusammengepresst, so dass ein wenig von der heißen Flüssigkeit auf seinen Umhang tropfte. »Ich weiß nicht«, antwortete er eine Spur zu hastig.
»Mr. Potter«, sagte Umbridge, »ich möchte Sie daran erinnern, dass ich diejenige war, die den kriminellen Black letzten Oktober im Gryffindor-Kamin beinahe gefasst hätte. Ich weiß sehr wohl, dass Sie es waren, mit dem er sich dort getroffen hat. Und wenn ich einen Beweis gehabt hätte, dann wäre keiner von Ihnen heute auf freiem Fuß. Das kann ich Ihnen versichern. Ich wiederhole, Mr. Potter, wo ist Sirius Black?«
»Keine Ahnung«, sagte Harry laut, »keinen blassen Schimmer.«
Sie starrten einander so lange an, bis Harry spürte, wie ihm die Augen feucht wurden. Dann stand Umbridge auf.
»Nun gut, Potter, für diesmal will ich Ihnen glauben, aber seien Sie gewarnt. Die Macht des Ministeriums steht hinter mir. Alle Nachrichtenverbindungen von und zu dieser Schule werden überwacht. Ein Flohnetzwerkaufseher kontrolliert jeden Kamin in Hogwarts, außer meinem eigenen natürlich. Mein Inquisitionskommando öffnet und liest alle Eulenpost, die ins Schloss kommt und es verlässt. Und Mr. Filch beobachtet alle Geheimgänge vom und zum Schloss. Wenn ich auch nur die Spur eines Beweises finde.
Bumm!
Der Fußboden des Büros erbebte. Umbridge rutschte seitlich weg und klammerte sich mit entsetztem Blick an ihrem Schreibtisch fest.
»Was war?«
Sie stierte zur Tür. Harry nutzte die Gelegenheit, um seine fast volle Teetasse in die nächstbeste Vase mit Trockenblumen zu schütten. Ein paar Stockwerke unter ihnen konnte er Leute rennen und schreien hören.
»Zurück! Zum Mittagessen, Potter!« rief Umbridge,
hob den Zauberstab und stürmte aus dem Büro. Harry gab ihr ein paar Sekunden Vorsprung, dann eilte er ihr nach, um zu sehen, woher der Trubel kam. Es war nicht schwer herauszufinden. Ein Stockwerk tiefer herrschte das Inferno. Jemand, und Harry hatte eine ziemlich gute Ahnung wer, hatte eine offenbar gewaltige Kiste mit verzauberten Feuerwerkskörpern losgelassen. Drachen, ganz aus grünen und goldenen Funken, rauschten die Korridore entlang und krachten und explodierten laut und feurig. Knallrosa Feuerräder von 1,5 Metern Durchmesser sirrten lebensgefährlich durch die Luft wie fliegende Untertassen. Raketen mit langen, silbrig glitzernden Kometenschweifen schwirrten zwischen den Wänden hin und her. Wunderkerzen schrieben nach Lust und Laune Schimpfwörter in die Luft. Wo Harry auch hinsah, explodierten Knallfrösche wie Minen, und statt abzubrennen, allmählich zu verschwinden oder zischend zu erlahmen, schienen diese pyrotechnischen Wunderwerke, je länger er zusah, noch an Kraft und Wucht zu gewinnen. Filch und Umbridge standen auf halber Treppe, offenbar gelähmt vor Entsetzen. Vor Harrys Augen schien eines der größeren Feuerräder zu beschließen, dass es mehr Spielraum brauchte. Es wirbelte mit einem bedrohlichen »Ui« auf Umbridge und Filch zu. Beide schrien auf vor Angst und duckten sich, und das Rad schwirrte geradewegs durch das Fenster hinter ihnen hinaus auf die Schlossgründe. Unterdessen nutzten einige Drachen und eine riesige purpurne Fledermaus, die unheilvoll rauchte, die offene Tür am Ende des Korridors, um in den zweiten Stock zu entkommen.
»Beeilung, Filch! Beeilung!« kreischte Umbridge. »Wenn wir nichts tun, sind Sie bald in der ganzen Schule! Stupor!«
Ein roter Lichtstrahl schoss aus der Spitze ihres Zauberstabs und traf eine der Raketen. Statt in der Luft zu erstarren, explodierte sie mit solcher Wucht, dass es ein Loch in das Gemälde einer rührselig wirkenden Hexe mitten auf einer Wiese riss. Sie rannte gerade noch rechtzeitig davon und tauchte Sekunden später im nächsten Gemälde wieder auf, wo sich ein paar Zauberer beim Kartenspiel eilig erhoben, um Platz für sie zu machen.
»Kein Schockzauber, Filch!« schrie Umbridge zornig, wie um alle glauben zu machen, dass es sein Zauber gewesen war. Völlig richtig, Schulleiterin, keuchte Filch, der als Squib die Feuerwerkskörper genauso wenig schocken wie schlucken konnte. Er eilte hinüber zu einem Schrank in der Nähe, zog einen Besen heraus und drosch damit auf die Feuerwerkskörper in der Luft ein. Sekunden später stand der Besen in Flammen. Harry hatte genug gesehen. Lachend duckte er sich und rannte ein Stück den Korridor entlang bis zu einer Tür, von der er wusste, dass sie hinter einem Wandteppich verborgen war, schlüpfte hindurch und stieß gleich dahinter auf Fred und George, die sich hier versteckt hielten. Umbridges und Filchs Geschrei lauschten und vor unterdrückter Heiterkeit bebten. »Beeindruckend«, sagte Harry leise und grinste. »Sehr beeindruckend. Ihr werdet Dr. Filibuster das Geschäft ruinieren, mit Sicherheit.« »Danke«, flüsterte George und wischte sich Lachtränen aus dem Gesicht. »Oh, ich hoffe nur, dass sie als nächstes den Verschwindezauber versucht. Immer wenn man es mit dem probiert, vermehren sie sich gleich um das Zehnfache.« Den ganzen Nachmittag noch brannte das Feuerwerk und breitete sich in der Schule aus. Zwar richtete es einiges Durcheinander an, vor allem die Knallfrösche, doch die anderen Lehrer schienen sich nicht groß stören zu lassen. »Du meine Güte«, sagte Professor McGonagall hämisch, als einer der Drachen laut knallend und flammenspeiend durch ihr Klassenzimmer rauschte. »Miss Brown, seien Sie so nett, laufen Sie zur Schulleiterin und teilen Sie ihr mit, dass wir ein entflohenes Feuerwerk in unserem Klassenzimmer haben.« Die Folge all dessen war, dass Professor Umbridge ihren ersten Nachmittag als Schulleiterin damit verbrachte, durch die Schule zu rennen und den Hilferufen der anderen Lehrer zu folgen, von denen keiner in der Lage schien, das Klassenzimmer ohne ihre Hilfe von den Feuerwerkskörpern zu befreien. Als es schließlich zum letzten Mal läutete und sie mit ihren Taschen auf dem Weg zurück in den Gryffindor-Turm waren, sah Harry mit tiefer Genugtuung, wie eine zerzauste und rußgeschwärzte Umbridge mit schweißnassem Gesicht aus Professor Flitwicks Klassenzimmer gestolpert kam.
»Vielen Dank auch, Professor«, sagte Professor Flitwick mit seiner leisen Quiekstimme. »Ich hätte diese Wunderkerzen natürlich selbst erledigen können, aber ich wusste nicht, ob ich die Befugnis dazu hatte.«
Mit strahlendem Gesicht schlug er ihr die Tür vor der schnaubenden Nase zu. Fred und George waren an diesem Abend die Helden im Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Selbst Hermine kämpfte sich durch die aufgeregte Menge, um ihnen zu gratulieren. »Das war ein herrliches Feuerwerk«, sagte sie bewundernd. »Danke«, sagte George, überrascht und erfreut zugleich. »Weasleys wildfeuriger Wunderknaller. Das Problem ist nur, wir haben alle unsere Vorräte verbraucht. Jetzt müssen wir von vorn anfangen.« »Hat sich aber gelohnt«, sagte Fred, der Bestellungen von lärmenden Gryffindors entgegennahm. »Wenn du dich auf die Warteliste eintragen möchtest, Hermine, das macht 5 Galeonen für die Vorhölle Sparbox und 20 für das Inferno Deluxe.« Hermine kehrte zu dem Tisch zurück, an dem Harry und Ron saßen und ihre Schultaschen anstarrten, als hofften sie, ihre Hausaufgaben würden heraushüpfen und sich von selbst erledigen. »Ach, wisst ihr, warum nehmen wir uns den Abend nicht mal frei?« sagte Hermine strahlend, während eine Weasley-Rakete mit silbernem Schweif am Fenster vorbeizischte. »Schließlich fangen am Freitag die Osterferien an, dann haben wir jede Menge Zeit.« »Geht's dir gut?« fragte Ron und starrte sie ungläubig an. »Jetzt, wo du sagst«, meinte Hermine überglücklich, »weißt du, ich glaub, mir ist ein bisschen rebellisch zumute.« Harry konnte das ferne Krachen der entflohenen Knallfrösche noch hören, als er und Ron eine Stunde später nach oben in den Schlafsaal gingen. Und als er sich auszog, sauste eine Wunderkerze am Turm vorbei, die nach wie vor resolut das Wort »Kacke« buchstabierte. Gähnend stieg er ins Bett. Nun, da er die Brille abgelegt hatte, sah er die Feuerwerkskörper, die ab und zu am Fenster vorbeischwebten, nur noch verschwommen. Und sie machten den Eindruck von funkensprühenden Wolken, schön und geheimnisvoll am schwarzen Himmel. Er drehte sich auf die Seite und überlegte, wie sich Umbridge angesichts ihres ersten Tages in Dumbledores Amt wohl fühlte und wie Fudge reagieren würde, wenn er hörte, dass die Schule den größten Teil des Tages in einem Zustand fortgeschrittenen Chaos verbracht hatte. Er lächelte in sich hinein und schloss die Augen. Das Zischen und Knallen der entkommenen Feuerwerkskörper über den Schlossgründen schien sich zu entfernen. Oder vielleicht jagte er nur von ihnen weg. Er war mitten in den Korridor gefallen, der zur Mysteriumsabteilung führte. Er eilte auf die schlichte, schwarze Tür zu. »Lass sie aufgehen! Lass sie aufgehen!« Sie ging auf. Er befand sich in dem runden Raum, der von Türen gesäumt war. Er durchquerte ihn, legte die Hand auf eine Tür, die der ersten vollkommen glich, und sie schwang nach innen auf. Jetzt war er in einem langen, rechteckigen Raum, der erfüllt war von einem seltsamen, mechanischen Ticken. Über die Wände tanzten Lichtflecke, aber er hielt nicht inne, um nachzuforschen. Er musste weiter. Am anderen Ende war eine Tür, auch sie öffnete sich auf seine Berührung hin. Und jetzt war er in einem kärglich beleuchteten Raum, der so hoch und breit war wie eine Kirche und nichts enthielt als Reihe um Reihe sich emportürmender langer Regale, jedes vollgestellt mit kleinen, staubigen Kugeln aus Glasgespinst. Harrys Herz pochte jetzt schnell vor Aufregung. Er wusste, wohin er zu gehen hatte, er rannte los, aber seine Schritte machten in dem riesigen, menschenleeren Raum keinen Lärm. Etwas war in diesem Raum, das er sehr heftig begehrte. Etwas, das er wollte. Oder jemand anderer wollte es. Seine Narbe schmerzte. Knall! Harry wachte schlagartig auf, verwirrt und zornig. Der dunkle Schlafsaal war erfüllt von schallendem Gelächter. »Cool«, sagte Seamus, dessen Silhouette vor dem Fenster zu erkennen war. »Ich glaube, eins dieser Feuerräder ist mit einer Rakete zusammengestoßen und es sieht ganz so aus, als ob sie sich gepaart hätten. Kommt her und schaut euch das an!« Harry hörte, wie Ron und Dean rasch aus ihren Betten kletterten, um sich die Sache besser ansehen zu können. Er blieb reglos und stumm liegen, während der Schmerz in seiner Narbe abflaute und die Enttäuschung ihn überwältigte. Er hatte das Gefühl, als hätte man ihm im letzten Moment einen herrlichen Genuss weggeschnappt. Diesmal war er so nah dran gewesen. Glitzernde, rosa und silbrig geflügelte Schweinchen schossen nun am Gryffindor-Turm vorbei. Harry lag da und lauschte dem Jubelgeschrei in den Schlafsälen unter ihnen. Sein Magen verkrampfte sich so, dass ihm übel wurde, als ihm einfiel, dass er am nächsten Abend Oklumentik hatte. Den ganzen folgenden Tag übergrauste es Harry davor, was Snape sagen würde, wenn er herausfand, wie viel tiefer er in seinem letzten Traum in die Mysteriumsabteilung eingedrungen war. Mit jäh aufkeimendem Schuldgefühl machte er sich klar, dass er seit ihrer letzten Stunde nicht ein einziges Mal Oklumentik geübt hatte. Seit Dumbledores Weggang war einfach zu viel passiert. Gewiss hätte er es nicht geschafft, seinen Kopf leer zu machen, selbst wenn er es versucht hätte. Doch dass Snape diese Entschuldigung annehmen würde, bezweifelte er. Er probierte es an diesem Tag mit ein paar kleinen Übungen in letzter Minute während des Unterrichts, doch es hatte keinen Zweck. Hermine fragte ihn andauernd, was denn mit ihm los sei, wenn er verstummte, um sich von allen Gedanken und Gefühlen zu lösen. Zudem war es nicht die beste Zeit, sein Gehirn ausgerechnet dann zu leeren, wenn die Lehrer die Klasse mit Wiederholungsfragen bombardierten. Auf das Schlimmste gefasst, machte er sich nach dem Abendessen auf den Weg zu Snapes Büro. Er hatte die Eingangshalle halb durchquert, als Cho auf ihn zugehastet kam. »Hierüber«, sagte Harry froh über einen Grund, das Treffen mit Snape hinauszuzögern, und winkte sie in die Ecke der Halle, wo die riesigen Stundengläser standen. Das Stundenglas der Gryffindors war jetzt fast leer. »Alles in Ordnung mit dir? Umbridge hat dich nicht wegen der DA ausgefragt, oder?« »Oh, nein«, sagte Cho eilig. »Nein, es ist nur, nun, ich wollte eigentlich nur sagen, Harry, ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass Marietta petzen würde.« »Tja, nun«, sagte Harry übellaunig. Er fand allerdings, Cho hätte ihre Freundinnen ein wenig sorgfältiger auswählen können. Es war ein schwacher Trost, dass Marietta nach dem, was er zuletzt gehört hatte, immer noch im Krankenflügel war und Madame Pomfrey es nicht geschafft hatte, ihren Pickelbefall auch nur ein wenig zu lindern. »Im Grunde ist sie sehr nett«, sagte Cho. »Sie hat nur einen Fehler gemacht.« Harry sah sie ungläubig an. »Ein netter Mensch, der einen Fehler gemacht hat? Sie hat uns alle verraten, mitsamt dir.« »Nun, wir sind doch davongekommen, oder?« sagte Cho flehend. Weißt du, ihre Mom arbeitet im Ministerium. Es ist wirklich schwierig für sie.
Rons Dad arbeitet auch im Ministerium, sagte Harry wütend. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, auf seinem Gesicht steht nicht Petzer geschrieben.
Das war ein echt fürchterlicher Trick von Hermine Granger, sagte Joe erbittert. Sie hätte uns sagen sollen, dass sie diese Liste verhext hat.
Ich finde, es war eine klasse Idee, sagte Harry kalt.
Joe errötete und ihre Augen wurden heller.
Oh ja, hab ich ganz vergessen. Natürlich, wenn es die Idee von deiner lieben Hermine, fang jetzt nicht wieder an zu heulen, sagte Harry warnend.
Das hatte ich nicht vor,
rief sie.
Ja, nun gut, sagte er. Ich habe im Moment genug Scherereien am Hals.
Dann geh und schlag dich damit rum, sagte Joe wütend, machte auf dem Absatz kehrt und stolzierte davon.
Rauchend vor Zorn stieg Harry die Treppe zu Snapes Kerker hinunter. Und obwohl er aus Erfahrung wusste, wie viel leichter es Snape fallen würde, in seinen Geist einzudringen, wenn er zornig und grollend ankam, konnte er, bevor er die Kerkertür erreichte, an nichts anderes denken als an ein paar weitere Dinge über Marietta, die er Joe eigentlich hätte sagen sollen.
»Sie kommen zu spät, Potter«, sagte Snape kalt, als Harry die Tür hinter sich schloss.
Snape stand mit dem Rücken zu Harry und war dabei, wie üblich, einen Teil seiner Gedanken zu entfernen und sie sorgfältig in Dumbledores Denkarium abzulegen. Er ließ die letzte silbrige Strähne in das steinerne Becken fallen, ehe er sich zu Harry umwandte.
»Nun«, sagte er, »haben Sie geübt?«
»Ja«, schwindelte Harry und besah sich gründlich eines der Beine von Snapes Schreibtisch.
»Schön«, »das werden wir gleich feststellen, nicht wahr?« erwiderte Snape glatt. »Zauberstab raus, Potter!«
Harry stellte sich in seine übliche Position gegenüber von Snape, den Schreibtisch zwischen ihnen. Der Zorn auf Joe und die Angst, wie viel Snape womöglich aus seinem Kopf herausfiltern würde, ließen sein Herz schnell pochen.
»Nun, ich zähle bis drei«, sagte Snape gelangweilt. »Eins, zwei...«
Die Bürotür schlug auf und Draco Malfoy stürmte herein.
»Professor Snape! Sir! Oh, Verzeihung!«
Malfoy blickte Snape und Harry einigermaßen überrascht an.
»Schon gut, Draco«, sagte Snape und ließ seinen Zauberstab sinken. »Potter ist hier, um ein wenig Nachhilfe in Zaubertränke zu nehmen.«
Seit Umbridge zur Inspektion in Hagrids Unterricht aufgetaucht war, hatte Harry Malfoy nicht mehr so schadenfroh grinsen sehen.
»Das wusste ich nicht«, sagte er und schielte Harry boshaft an, der spürte, dass sein Gesicht rot glühte.
Er hätte viel dafür gegeben, Malfoy die Wahrheit entgegenschleudern zu können, besser noch, wenn er ihm einen saftigen Fluch auf den Hals jagen könnte.
»Nun, Draco, was gibt es?«, fragte Snape.
»Es geht um Professor Umbridge, Sir. Sie braucht Ihre Hilfe. Man hat Montague gefunden, Sir. Er war in eine Toilette im vierten Stock eingezwängt.«
»Wie ist er da reingekommen?«, fragte Snape.
»Ich weiß nicht, Sir. Er ist ein bisschen durcheinander.«
»Schön und gut, Potter, schön und gut«, sagte Snape. »Wir werden die Lektion morgen Abend fortsetzen.«
Er wandte sich um und rauschte aus seinem Büro. Hinter seinem Rücken formte Malfoys Mund zu Harry gewandt ein stummes »Zaubertrank-Nachhilfe«. Dann folgte Malfoy Snape. Es brodelte in Harry, als er seinen Zauberstab in den Umhang zurücksteckte und sich ebenfalls zum Gehen wandte. Wenigstens hatte er jetzt noch weitere 24 Stunden Zeit zu üben. Eigentlich, das wusste er, sollte er froh sein, dass er so knapp entronnen war, aber der Preis dafür war bitter. Malfoy würde in der ganzen Schule herum erzählen, dass er Zaubertranknachhilfe brauchte. Harry war an der Tür, als er ihn sah. Einen zitternden Lichtfleck, der über den Türrahmen tänzelte. Er blieb stehen und betrachtete ihn, denn er rührte an etwas in seinem Gedächtnis. Dann fiel es ihm ein. Er ähnelte ein wenig den Lichtflecken, die er gestern Nacht im Traum gesehen hatte, den Lichtflecken im zweiten Raum, den er auf seiner Wanderung durch die Mysteriumsabteilung durchquert hatte. Er wandte sich um. Das Licht kam aus dem Denkarium auf Snapes Schreibtisch. Sein silbrig-weißer Inhalt wogte und wirbelte umher. Snapes Gedanken. Dinge, von denen er nicht wollte, dass Harry sie sah,
wenn er zufällig Snapes Abwehr durchbrechen sollte. Harry betrachtete das Denkarium und Neugier kam in ihm auf. Was war es, das Snape so entschlossen vor ihm verbergen wollte? Die silbrigen Lichter zitterten an der Wand. Harry machte zwei Schritte auf den Schreibtisch zu und dachte scharf nach. Waren es vielleicht Informationen über die Mysteriumsabteilung, die Snape ihm unbedingt vorenthalten wollte? Harry blickte über die Schulter und sein Herz pochte jetzt heftiger und schneller. Wie lange würde Snape brauchen, um Montague aus dem Klo zu befreien? Würde er danach sofort wieder in sein Büro kommen oder Montague in den Krankenflügel begleiten? Sicher das Letztere. Montague war der Kapitän der Quidditch-Mannschaft von Slytherin und Snape würde sich vergewissern wollen, dass es ihm gut ging. Harry ging die letzten paar Schritte auf das Denkarium zu, stellte sich davor und spähte hinunter in seine Tiefen. Er zögerte, lauschte, dann zückte er wieder den Zauberstab. Im Büro und im Korridor draußen herrschte vollkommene Stille. Er gab dem Inhalt des Denkariums mit der Spitze des Zauberstabs einen sachten Stups. Das silbrige Etwas begann sehr schnell zu wirbeln. Harry beugte sich darüber und sah, dass es durchsichtig geworden war. Wie schon einmal blickte er hinab in einen Raum, als sähe er durch ein rundes Fenster in der Decke. Tatsächlich, wenn er sich nicht sehr irrte, sah er hinunter in die große Halle. Sein Atem beschlug wahrhaftig die Oberfläche von Snapes Gedanken. Sein Geist verharrte unschlüssig. Zu tun, wonach es ihn so heftig verlangte, wäre verrückt. Er zitterte. Snape konnte jeden Moment wieder auftauchen. Aber Harry dachte auch an Joes Zorn, an Malfoys höhnisches Gesicht. Und eine leichtsinnige Kühnheit ergriff von ihm Besitz. Er holte noch einmal kräftig Luft und tauchte sein Gesicht in die Oberfläche von Snapes Gedanken. Augenblicklich wellte sich der Fußboden des Büros auf und kippte ihn kopfüber in das Denkarium. Er stürzte durch kalte Schwärze und drehte sich im Fallen rasend schnell um sich selbst, bis er stand mitten in der großen Halle. Aber die vier Haustische waren verschwunden. Stattdessen waren mehr als 100 kleinere Tische aufgestellt, alle gleich ausgerichtet, und an jedem saß ein Schüler mit tief geneigtem Kopf und schrieb auf eine Pergamentrolle. Einzig das Kratzen der Federn war zu hören und ein gelegentliches Rascheln, wenn jemand sein Pergament zurechtrückte. Offensichtlich war gerade Examen. Sonnenlicht flutete durch die hohen Fenster auf die gebeugten Köpfe, die kastanienbraun und kupferrot und golden in dem hellen Licht schimmerten. Harry blickte sich behutsam um. Snape musste hier irgendwo sein. Dies war seine Erinnerung. Und da, an einem Tisch, direkt hinter Harry, saß er. Harry starrte ihn an. Snape, der Teenager, machte einen kümmerlichen, blassen Eindruck, wie eine Pflanze, die im Dunkeln gehalten wurde. Sein Haar war strähnig und fettig und streifte über den Tisch. Seine Hakennase war gerade mal einen Zentimeter von dem Pergament entfernt, das er bekritzelte. Harry stellte sich hinter Snape und las die Überschrift des Blatts mit den Prüfungsfragen. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Zauberergradprüfungen. Also musste Snape 15 oder 16 sein, etwa in Harrys Alter. Seine Hand flog über das Pergament, er hatte fast einen halben Meter mehr geschrieben als seine nächsten Nachbarn und das bei seiner winzigen und engen Handschrift.
»Noch 5 Minuten!«
Die Stimme ließ Harry zusammenzucken. Er wandte sich um und sah nicht weit entfernt Professor Flitwicks Kopf, der sich zwischen den Tischen bewegte. Professor Flitwick ging an einem Jungen mit zerstruppeltem schwarzem Haar vorbei, mit sehr zerstruppeltem schwarzem Haar. Harry bewegte sich so schnell, dass er einige Tische umgeworfen hätte, wenn er einen Körper gehabt hätte. Stattdessen schien er wie im Traum durch zwei Gänge und dann durch einen dritten zu gleiten. Der Rücken des schwarzhaarigen Jungen kam näher und er richtete sich jetzt auf, legte seine Feder weg, zog seine Pergamentrolle zu sich heran, wie um noch einmal durchzulesen, was er geschrieben hatte. Harry blieb vor dem Tisch stehen und starrte hinunter auf seinen 15 Jahre alten Vater. In seiner Magengrube brannte es vor Aufregung.
Es war, als ob er sich selbst ansehen würde, jedoch mit einigen offensichtlichen Abweichungen. James' Augen waren haselnussbraun, seine Nase war etwas länger als Harrys und er hatte keine Narbe auf der Stirn. Doch sie hatten das gleiche schmale Gesicht, den gleichen Mund, die gleichen Augenbrauen. James standen die Nackenhaare vom Kopf ab, genau wie bei Harry. Seine Hände hätten die Harrys sein können. Und wenn James aufstehen würde, das war Harry klar, wären sie ungefähr gleich groß. James gähnte ausgiebig vor sich durchs Haar und machte es noch unordentlicher, als es ohnehin schon gewesen war. Dann mit einem Blick auf Professor Flitwick drehte er sich auf seinem Stuhl um und grinste einem Jungen zu, der vier Tische hinter ihm saß. Harry schreckte noch einmal vor Aufregung zusammen, als er sah, wie Sirius zu James gewandt die Daumen reckte. Sirius hing ganz lässig auf seinem Stuhl, den er nach hinten auf zwei Beine gekippt hatte. Er sah sehr gut aus. Sein dunkles Haar fiel ihm mit einer Art beiläufiger Eleganz in die Augen, was weder James noch Harry hätte nachmachen können, und ein Mädchen, das hinter ihm saß, warf ihm hoffnungsvolle Blicke zu, die er allerdings nicht bemerkt zu haben schien. Und zwei Plätze von diesem Mädchen entfernt, Harrys Magen zog sich freudig zusammen, saß Remus Lupin. Er wirkte recht bleich und kränklich, war bald Vollmond und steckte noch tief in seiner Prüfungsarbeit. Gerade las er die Antworten erneut durch, kratzte sich mit dem Ende seiner Feder am Kinn und runzelte leicht die Stirn. Das hieß also, dass Wurmschwanz auch irgendwo hier sein musste. Und tatsächlich, Harry erkannte ihn binnen Sekunden. Ein kleiner Junge mit mausgrauem Haar und spitzer Nase. Wurmschwanz wirkte bedrückt. Er kaute an seinen Fingernägeln, starrte auf sein Papier und scharrte mit der Fußspitze über den Boden. Hin und wieder lugte er begierig auf das Papier seines Nachbarn. Harrys Blick blieb für einen Moment an Wurmschwanz haften. Dann wandte er sich wieder James zu, der inzwischen auf einem fetzen Schmierpergament herumkritzelte. Er hatte einen Schnatz gezeichnet und malte nun die Buchstaben L-E. Wofür standen sie?
»Federn weglegen, bitte«, quiekte Professor Flitwick. »Das gilt auch für Sie, Stebbins. Bitte bleiben Sie sitzen, während ich Ihre Pergamente einsammle. Axio!«
Über 100 Pergamentrollen flogen hoch in Professor Flitwicks ausgebreitete Arme und rissen ihn rücklings zu Boden. Einige lachten. Zwei Schüler an den vorderen Tischen standen auf, griffen Professor Flitwick unter die Ellbogen und hoben ihn wieder auf die Füße.
»Vielen Dank! Vielen Dank!« keuchte Professor Flitwick. »Nun gut!« »Sie dürfen jetzt alle gehen!«
Harry blickte hinab auf seinen Vater, der hastig das L.E. durchstrich, das er verziert hatte, aufsprang, seine Feder und den Bogen mit den Prüfungsfragen in die Tasche steckte, sie über die Schulter schwang und auf Sirius wartete. Harry wandte sich um und erspähte nicht weit entfernt Snape, der noch immer versunken in das Blatt mit den Prüfungsfragen durch die Tischreihen auf die Tür zur Eingangshalle zuging. Trotz seiner hängenden Schultern wirkte er steif. Und sein ruckartiger Gang, der ihm das fettige Haar ins Gesicht fallen ließ, erinnerte an eine Spinne. Eine Schar schwatzender Mädchen trennte Snape von James und den anderen, und indem Harry sich unter die Mädchen mischte, gelang es ihm, Snape im Blick zu behalten und mit gespitzten Ohren die Stimmen von James und seinen Freunden zu erlauschen. »Hat dir die Frage 10 gefallen, Mooney?« fragte Sirius, als sie in die Eingangshalle traten.
»Erste Sahne«, sagte Lupin vergnügt, »nennen Sie 5 typische Merkmale eines Werwolfs. Klasse Frage.«
»Meinst du, du hast alle Merkmale zusammengekriegt?« fragte James in spöttisch besorgtem Ton.
»Ich denke schon«, sagte Lupin ernst, während sie sich zu der dichten Schar um das Schlossportal gesellten, die begierig hinausdrängte auf das sonnenbeschienene Gelände. »Erstens, er sitzt auf meinem Stuhl. Zweitens, er trägt meine Klamotten. Drittens, sein Name ist Remus Lupin.«
Wurmschwanz war der Einzige, der nicht lachte. »Ich hab die Schnauzenform, die Pupillen und die buschige Rute«, sagte er beklommen. »Aber sonst ist mir nichts eingefallen.«
»Wie kann man nur so doof sein, Wurmschwanz«, sagte James ungeduldig. Da rennst du einmal im Monat mit einem Werwolf herum.« »Hm, schrei doch nicht so«, beschwor ihn Lupin.
Harry blickte sich erneut besorgt um. Snape war noch ganz in der Nähe, noch immer in seine Prüfungsfragen vertieft. Aber dies war Snapes Erinnerung. Und sollte Snape draußen auf dem Gelände in eine andere Richtung davonschlendern, dessen war sich Harry sicher, würde er James nicht mehr folgen können. Als James und seine drei Freunde jedoch den Weg über den Rasen hinunter zum See einschlugen, folgte ihnen Snape zu Harrys großer Erleichterung, immer noch mit seinem Prüfungsbogen beschäftigt und offenbar ziemlich ahnungslos, wo er eigentlich hinging. Harry hielt sich ein wenig vor ihm und es gelang ihm, James und die anderen im Auge zu behalten.
»Also, ich fand, diese Fragen waren im Grunde ein Witz«, hörte er Sirius sagen. »Wird mich überraschen, wenn ich nicht mindestens ein Ohnegleichen dafür kriege.«
»Mich auch«, sagte James.
Er steckte die Hand in die Tasche und zog einen sich sträubenden Schnatz hervor. »Was denn den her?«
»Geklaut«, sagte James lässig.
Er fing an, mit dem Schnatz zu spielen und ließ ihn auf Armlänge flattern, bevor er ihn wieder packte. Er hatte glänzende Reflexe. Wurmschwanz sah ihm ehrfürchtig zu. Sie blieben im Schatten neben der Buche am Seeufer stehen, wo Harry, Ron und Hermine einst einen Sonntag über ihren restlichen Hausaufgaben verbracht hatten, und ließen sich ins Gras sinken. Harry blickte wieder über die Schulter und sah erfreut, dass Snape sich im tiefen Schatten einer Gruppe von Büschen im Gras niedergelassen hatte. Noch immer war er in sein ZAG-Papier vertieft und so nutzte Harry die Gelegenheit, setzte sich zwischen der Buche und den Büschen ins Gras und beobachtete die vier Freunde unter dem Baum. Das Sonnenlicht glitzerte auf der glatten Oberfläche des Sees, an dessen Ufer eine Gruppe lachender Mädchen saß, die eben aus der großen Halle gekommen waren. Sie hatten die Schuhe und Socken ausgezogen und kühlten ihre Füße im Wasser. Lupin hatte ein Buch hervorgeholt und las. Sirius ließ den Blick über die Schüler gleiten, die sich im Gras tummelten, und so überheblich und gelangweilt er auch schien, sah er doch sehr gut dabei aus. James spielte andauernd mit dem Schnatz, ließ ihn immer noch ein Stück weiter davon flattern und fast entkommen, dann packte er ihn jedoch im letzten Moment wieder. Wurmschwanz beobachtete ihn mit offenem Mund. Jedes Mal, wenn James einen besonders schwierigen Fang machte, keuchte er und applaudierte. Nachdem Harry es 5 Minuten mit angesehen hatte, fragte er sich, warum James Wurmschwanz nicht aufforderte, selbst einmal zu probieren. Aber James schien die Aufmerksamkeit zu genießen. Harry fiel auf, dass sein Vater die Angewohnheit hatte, sein Haar zu zerstruppeln, damit es nie allzu ordentlich aussah. Auch warf er andauernd Blicke hinüber zu den Mädchen im Wasser. »Steck ihn doch endlich mal weg«, sagte Sirius schließlich, als James einen geschickten Fang gemacht und Wurmschwanz einen Jubelschrei ausgestoßen hatte. »Oder Wurmschwanz macht sich vor Aufregung noch nass.« Wurmschwanz lief ein wenig rosa an, aber James grinste. »Wenn's dich stört«, sagte er und stopfte den Schnatz wieder in die Tasche. Harry hatte das sichere Gefühl, dass Sirius der Einzige war, für den James mit der Angeberei aufhören würde. »Mir ist langweilig«, sagte Sirius, »wenn doch nur Vollmond wäre.« »Schön wär's«, sagte Lupin düster hinter seinem Buch. »Wir haben heute noch Verwandlung, und wenn dir langweilig ist, kannst du mich ja abfragen.« »Ja«, und er hielt ihm sein Buch hin. Aber Sirius schnaubte. »Ich muss mir diesen Kram nicht ansehen, ich kann das alles.« »Das wird dich aufmuntern, Tatze«, sagte James verhalten. »Schau mal, wer da ist.« Sirius wandte den Kopf. Er wurde sehr ruhig, wie ein Hund, der einen Hasen gewittert hat. »Bestens«, sagte er leise, »Schniefelus.« Harry wandte den Kopf, um zu sehen, wen Sirius anblickte. Snape war inzwischen aufgestanden und verstaute jetzt das ZAG-Papier in seiner Tasche. Als er aus dem Schatten der Büsche trat und über das Gras davongehen wollte, standen Sirius und James auf. Lupin und Wurmschwanz blieben sitzen. Lupin starrte weiter auf sein Buch, doch seine Augen bewegten sich nicht und eine kleine Falte hatte sich zwischen seinen Augenbrauen gebildet. Wurmschwanz ließ mit einem Ausdruck begieriger Erwartung den Blick von Sirius über James zu Snape wandern. »Alles klar, Schniefelus«, sagte James laut. Snape reagierte so schnell, als hätte er einen Angriff erwartet.
Er ließ seine Tasche fallen, fuhr mit der Hand in seinen Umhang und hatte den Zauberstab schon halb in der Luft, als James rief: »Expelliarmus!« Snapes Zauberstab flog 3,5 Meter hoch und fiel mit einem leisen, dumpfen Aufschlag hinter ihm ins Gras. Sirius lachte bellend. »Impedimenta!« sagte er und zielte mit dem Zauberstab auf Snape, der gerade zu einem Hechtsprung nach seinem am Boden liegenden Zauberstab angesetzt hatte und nun von den Füßen gerissen wurde. Ringsumher hatten sich Schüler umgewandt und schauten zu. Manche waren aufgestanden und rückten langsam näher. Einige sahen argwöhnisch, andere belustigt aus. Snape lag keuchend am Boden. James und Sirius kamen mit erhobenen Zauberstäben auf ihn zu. James blickte im Gehen über die Schulter zurück zu dem Mädchen am Ufer. Wurmschwanz hatte sich erhoben und schaute gierig zu. Er schlich um Lupin herum, damit er besser sehen konnte. »Wie ist die Prüfung gelaufen, Schneeverlust?« sagte James. »Ich habe ihn beobachtet. Der war mit der Nase auf dem Pergament«, feixte Sirius. »Werden richtige Fettflecken drauf sein. Man wird kein Wort lesen können.« Einige Zuschauer lachten. Offenbar war Snape unbeliebt. Wurmschwanz wieherte schrill. Snape versuchte aufzustehen, doch noch immer lag der Zauber auf ihm. Es schien ganz so, als würde er mit unsichtbaren Fesseln kämpfen.
»Ihr wartet nur«, keuchte er und starrte mit unverhohlenem Hass im Gesicht zu James hoch. »Wartet nur!«
»Worauf denn?« sagte Sirius kühl. »Was willst du machen, Schneeflus? Deine Nase an uns abwischen?« Snape stieß eine Flut von Schimpfwörtern und Verwünschungen aus. Doch da sein Zauberstab 3 Meter entfernt lag, geschah nichts.
»Wasch dir den Mund«, sagte James kalt. »Ratzeputz!«
Sofort quollen rosa Seifenblasen aus Snapes Mund. Der Schaum bedeckte seine Lippen, stopfte ihm die Kehle, würgte ihn.
»Lasst ihn in Ruhe!«
James und Sirius drehten sich um. James' freie Hand schnellte augenblicklich zu seinem Haar. Es war eines der Mädchen vom Seeufer. Sie hatte dichtes, dunkelrotes Haar, das ihr auf die Schulter fiel, und verblüffend grüne, mandelförmige Augen. Harrys Augen. Harrys Mutter.
»Alles klar, Evans«, sagte James, und seine Stimme klang plötzlich freundlich, tiefer, reifer.
»Lasst ihn in Ruhe«, wiederholte Lily.
Sie blickte James mit allen Anzeichen tiefer Abneigung an.
»Was hat er euch getan?«
»Nun«, sagte James und schien darüber nachzudenken, »es ist eher die Tatsache, dass er existiert, wenn du verstehst, was ich meine.« Viele der umstehenden Schüler lachten, auch Sirius und Wurmschwanz. Doch Lupin, scheinbar immer noch in sein Buch vertieft, lachte nicht, ebenso wenig wie Lily.
»Du glaubst, du wärst lustig«, sagte sie kalt. »Aber du bist nichts weiter als ein arroganter, lumpiger Quälgeist, Potter. Lass ihn in Ruhe!«
»Wenn du mit mir ausgehst, Evans«, sagte James rasch,
»komm schon, geh mit mir aus und ich richte nie wieder den Stab auf den ollen Schneeverlust.«
Hinter ihm verlor der Lähmzauber an Kraft. Snape fing an, hinüber zu seinem im Gras liegenden Zauberstab zu kriechen und spuckte dabei Seifenlauge.
»Mit dir würde ich nicht ausgehen, selbst wenn ich nur die Wahl hätte zwischen dir und dem Riesenkraken«, erwiderte Lily.
»Na, so ein Pech, Krone«, sagte Sirius belustigt und wandte sich wieder Snape zu.
»Oh!«
Doch zu spät. Snape hatte seinen Zauberstab direkt auf James gerichtet. Es gab einen Lichtblitz und über eine Seite von James' Gesicht zog sich eine klaffende Wunde, aus der Blut auf seinen Umhang spritzte. James wirbelte herum. Einen Lichtblitz später hing Snape kopfüber in der Luft, der Umhang war ihm über den Kopf gerutscht und man konnte magere, bleiche Beine und eine angegraute Unterhose sehen. Viele in der kleinen Schar der Umstehenden johlten. Sirius, James und Wurmschwanz brüllten vor Lachen. Lily, in deren wütender Miene es einen kurzen Moment gezuckt hatte, als wollte sie lächeln, sagte: »Lass ihn runter!«
»Klar doch«,
sagte James und ließ seinen Zauberstab hochschnellen. Snape stürzte und sackte auf dem Boden zu einem zerknitterten Häuflein zusammen. Er befreite sich aus dem verhedderten Umhang und rappelte sich schnell hoch, den Zauberstab erhoben, doch Sirius sagte: »Petrificus totalus!« Und Snape kippte erneut vornüber, steif wie ein Brett.
»Lasst ihn in Ruhe!« schrie Lily. Sie hatte nun ihren eigenen Zauberstab gezückt. James und Sirius beäugten ihn argwöhnisch. »Ah, Evans, zwing mich nicht, dich zu verhexen«, sagte James ernst. »Dann nimm den Fluch von ihm weg.« James seufzte schwer, wandte sich Snape zu und murmelte den Gegenfluch. »Na bitte«, sagte er, als Snape aufstand. »Du hast Glück, dass Evans hier ist, Schniffelus. Ich brauch keine Hilfe von dreckigen kleinen Schlammblüterinnen wie der.« Lily blinzelte. »Schön«, sagte sie kühl. »In Zukunft ist es mir egal. Und an deiner Stelle, Schniffelus, würde ich mir mal die Unterhose waschen.« »Entschuldige dich bei Evans«, brüllte James und richtete den Zauberstab drohend auf Snape. »Ich will nicht, dass du ihn zwingst, sich zu entschuldigen«, rief Lily und wandte sich zu James um. »Du bist genauso schlimm wie er.« »Was?« japste James. »Ich würde dich nie eine, du weißt schon was, nennen.« »Zerwuschelst dein Haar, weil du glaubst, es wirkt cool, wenn es aussieht, als ob du gerade vom Besen gestiegen wärst, gibst mit diesem blöden Schnatz an, gehst durch die Korridore und verhext jeden, der dich nervt, nur weil du's eben kannst. Mich wundert's, dass dein Besen mit so einem Hornochsen wie dir drauf überhaupt abheben kann. Du machst mich krank.« Sie wirbelte auf dem Absatz herum und eilte davon. »Evans!« rief ihr James nach. »Hey, Evans!« Aber sie drehte sich nicht um. »Was ist los mit ihr?« sagte James und versuchte vergeblich, ein Gesicht aufzusetzen, als ob dies eine beiläufige Frage wäre, die ihn eigentlich nicht interessierte. »Wenn ich so zwischen den Zeilen lese, Mann, würde ich sagen, sie hält dich für ein bisschen eingebildet«, sagte Sirius. »Na schön«, sagte James und sah jetzt wütend aus. »Schön.« Wieder gab es einen Lichtblitz und Snape hing abermals kopfüber in der Luft. »Wer will sehen, wie ich Schniefelus die Unterhose ausziehe?« Doch Harry erfuhr nie, ob James Snape wirklich die Unterhose auszog. Eine Hand hatte sich um seinen Oberarm gelegt und sich fest wie eine Zange darum geschlossen. Harry zuckte zusammen, wandte den Kopf, um zu sehen, wer ihn gepackt hatte, und erblickte entsetzt einen ausgewachsenen Snape von Mannesgröße, der direkt neben ihm stand, das Gesicht weiß vor Zorn. »Macht's Spaß?« Harry spürte, wie er in die Luft stieg. Um ihn her löste sich der Sommertag in Dunst auf. Er trieb empor durch eisige Schwärze, Snapes Hand immer noch fest um seinen Oberarm geklammert, dann mit einem plötzlich flauen Gefühl, als ob er sich in der Luft kopfüber um sich selbst gedreht hätte, fiel er mit den Füßen auf den steinernen Boden von Snapes Kerker, und er stand wieder neben dem Denkarium auf Snapes Schreibtisch in dem düsteren Büro seines gegenwärtigen Zaubertranklehrers. »Nun«, sagte Snape und packte Harrys Arm so fest, dass Harrys Hand allmählich taub wurde. »Nun, gut amüsiert, Potter?« »Nein«, sagte Harry und versuchte, seinen Arm zu befreien. Es war beängstigend. Snapes Lippen bebten, sein Gesicht war weiß, seine Zähne gebleckt. »Witziger Kerl, Ihr Vater, nicht wahr?« sagte Snape und schüttelte Harry so heftig, dass ihm die Brille die Nase hinunterrutschte. »Ich hab nicht...« Snape stieß Harry mit aller Kraft von sich. Er fiel hart auf den Kerkerboden. »Sie werden niemandem erzählen, was Sie gesehen haben«, bellte Snape. »Nein«, sagte Harry und erhob sich so weit entfernt von Snape, wie es nur ging. »Nein, natürlich, raus hier! Raus! Ich möchte Sie nie mehr in diesem Büro sehen!« Und während Harry zur Tür stürzte, zerbarst ein Glas mit toten Schaben über seinem Kopf. Er riss die Tür auf, floh den Korridor entlang und blieb erst stehen, als er drei Stockwerke zwischen sich und Snape gebracht hatte. Dann lehnte er sich keuchend an die Wand und rieb seinen blutunterlaufenen Arm. Er hatte nicht die geringste Lust, so früh in den Gryffindor-Turm zurückzukehren, und ihm war auch nicht danach, Ron und Hermine zu erzählen, was er gerade gesehen hatte. Was Harry so entsetzte und unglücklich machte, war nicht, dass man ihn angeschrien oder ihm Glasbehälter nachgeworfen hatte. Der Grund war, dass er wusste, wie es war, inmitten eines Kreises von Zuschauern gedemütigt zu werden. Dass er genau wusste, wie Snape sich gefühlt hatte, als sein Vater ihn verhöhnt hatte.
und das nach dem zu schließen, was er gerade gesehen hatte, sein Vater genauso arrogant gewesen war, wie Snape ihm immer gesagt hatte.